Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind an diesem herrlichen letzten Sommertag des Jahres. Und schön, dass Sie endlich wieder mal im Fernsehen ist. Schauspielerin Roswitha Schreiner, Star der Kultserie Liebling Kreuzberg und Rote Rosen. In den letzten Jahren wurde es ein bisschen still um Sie. Späte Zwillinge, die Pflege der Eltern, ein Umzug nach Bali. Jetzt kehrt sie zurück, zumindest ins Fernsehen, und lässt zur Freude der vielen Fans Liebling Kreuzberg wieder auferstehen. Herzlich willkommen, Roswitha Schreiner. Schön, dass du da bist.
Ich begrüße auch das Publikum und ich begrüße gerne dich.
Ja, und du hast dich so festlich, feierlich angezogen.
Ja, ich wollte ein bisschen Bali ins Studio tragen, ein bisschen positive Schwingung mitbringen und ein bisschen, ja, Urlaubsflair verteilen. Ich glaube, das ist ganz gut.
Das gelingt dir, auch mit Blumen im Haar. Ist es so ein traditionelles balinesisches Kostüm?
Das ist jetzt ein Zeremoniekostüm. Wenn man also in den Tempel geht, wenn Beerdigungen, Hochzeiten und so weiter sind, dann trägt man so. Also, ja. Und möglichst auch schwarz-weiß, weil das eben das Gut und Böse vereint, die Baronfarben sind und sich ergänzt.
Das heißt aber, du trägst eben nicht nur Flipflops und Shorts bei, ich glaube, immer 35 Grad so ungefähr im Durchschnitt.
32. Ja, aber da kippt es ab 32 können es einem wirklich zu warm werden. 32 sind perfekt.
Ja, aber sonst auch Sarong und was man eben dort trägt. Genau. Das ist so ungewöhnlich, dass du auf Bali lebst, finde ich. Wenn Leute auswandern, dann vielleicht, weiß nicht, auf die Kanaren, nach Mallorca, aber Bali, so weit weg, indonesische Insel.
Ja, aber man muss dazu sagen, als ich mit meinem Mann das erste Mal da war, vor Jahrzehnten, ich sage das jetzt nicht, weil wenn ihr die Sendung sieht, kriegt der Herzstich, seit 26 Jahren. Und da haben wir uns in diese Insel verliebt. Ja. Das war so unser erster Honeymoon. Und dann haben wir gedacht, hier müssen wir mal her. Dann haben wir überlegt, was können wir machen, um immer her zu müssen. Dann haben wir den Laden kreiert, Klung Kung, in der Riekestraße.
In Berlin.
Den haben wir eine Zeit lang geführt, den hat jetzt jemand anderes übernommen, wobei mein Mann immer noch, wenn eine Sonderbestellung ist und so, dafür da ist. Und dann haben wir gedacht, wir wollen da leben. Und dann haben wir 2012 den Versuch gestartet, mit unseren Zwillingen dahin auszuwandern. Und dann hat aber das Schicksal unser Leben.
Was genau da passiert ist, das erzählen wir gleich. Es ist so spannend und vor allem so schön auch, dass du es eben jetzt doch geschafft hast, zu uns zu kommen. Weil du bist, glaube ich, nur so ein, zwei Wochen jetzt überhaupt hier, ne?
Also jetzt bin ich für 2,5 Wochen hier. Mhm. Aber ich komme noch mal wieder, weil wir, das darf ich sogar sagen, offiziell, weil wir noch eine weitere Folge drehen.
Also du hast nämlich ein Remake oder ein Comeback der Kreuzberg, Liebling Kreuzberg Kultserie, den Film jetzt gemacht. Der kommt nächste Woche in der ARD. Wir sprechen drüber. Wie schön, dass du ausgerechnet in so einer herrlichen Zeit jetzt Stippvisite wieder zu Hause in Deutschland machst.
Ja, ich stieg aus dem Flieger und dachte, ja, das ist wie auf Bali. Es waren 34 Grad, als ich aus dem Flugzeug stieg. Dann gut, dann kamen zwei Regentage, wo ich dachte, aber der Sommer kam zurück.
Morgen jetzt Herbst, ist das auch eine Jahreszeit, die du magst?
Oh, ich liebe den Herbst, weil das hat so einen bestimmten Geruch. Und dann, wenn die Blätter bunt werden und so, das hat schon was ganz Feierliches. Das vermisse ich ein bisschen auf Bali. Ich vermisse auch den Winter, weil es gibt manchmal so einen knackig kalten Winter, wo man das Gefühl hat, man könnte in die Luft reinbeißen. Man könnte richtig die... Und ich mag das. Ich mag das aber erst, seit ich in dem Garten meiner Mutter lebe. Da habe ich so einen anderen Bezug zur Natur bekommen.
Klirrende Kälte, von der du gerade gesprochen hast. Aber klar, wenn man es immer schön hat, dann möchte man es manchmal auch mal uschelig. Ja, ne?
Genau, und sich so gemütlich einigen.
Dann musst du einfach wiederkommen. Es war so schön, dich gerade zu beobachten, Roswitha. Du hast so ganz große Augen gemacht und ganz verzaubert und na, entrückt alles geschaut.
Was ihr alles ausgegraben habt, um Gottes Willen, herrlich, wunderbar.
Und auch vor allem die alten Szenen jetzt von Liebling Kreuzberg, da werden gleich wieder Erinnerungen wach, oder?
Auch tut auch ein bisschen weh.
Ehrlich?
Aber, ja.
Wie lange ist das jetzt her?
Liebling Kreuzberg, letzte Staffel war 98. Also 13 Jahre haben wir gedreht, aber es tut halt weh, dass Manfred nicht mehr ist.
Ja, das stimmt. Er ist 2016 gestorben und ihr wart ja wirklich eng, wie so oft noch drauf angesprochen.
Ja, ganz viel. Also ich kriege ja auch noch eine Menge Fanpost, weil ja doch bei der Masse viel wiederholt wird. Also meine TV-Präsenz ist zwar nicht mit aktuellen Sachen, aber doch mit viel Wiederholung bestückt und kriege noch viel Fanpost. Und dann ist immer Liebling Kreuzberg Sarah, die Tochter von Krug, und wir haben sie gerne gesehen. Also die Tochter der Nation. Ich glaube, den Stempel werde ich auch nicht mehr los, aber es macht ja nichts.
Gibt Schlimmere.
Ja, gerne.
Genau. Ja, eben. Genau. Wir zeigen mal eine schöne Vater-Tochter-Szene mit dir und Manfred Krug.
Okay. Bin gespannt.
Wir gehen chinesisch essen, okay?
Sei nicht sauer, aber ich habe keine Zeit.
Warum treffen wir uns dann überhaupt? Hättest du nicht im Büro anrufen und sagen können, dass es heute nicht geht?
Mann, was ich von dir will, lässt sich nicht telefonisch erledigen.
Wie viel?
50. Soll aber kein Geschenk sein diesmal, nur ein Kredit. Ich geb's dir garantiert zurück.
Wie geht's eigentlich deiner Mutter?
Komm, lenk mich ab.
Soll ich mal im Büro nachrechnen lassen, mit wie viel du bei mir schon in der Kreide stehst?
Mann, du bist bist ein reicher Anwalt.
Da weiß ich leider mehr drüber. Wofür soll es denn diesmal sein?
Kann ich nicht sagen.
Das klingt überzeugend.
Du hast mich mal wieder nicht enttäuscht.
Ja, es wird immer schwerer. Also, dann grüß deine Mutter und hau endlich ab.
Typisch.
Du weißt das, ich glaube, das war mein erster Drehtag.
Nee.
Doch. Das war mein erster Drehtag mit Manfred.
Und der hat gesessen. Also es matcht doch sofort, ihr beide, ne? Von Anfang
Wunderbar.
An.
Ja, ja, ja.
Wie bist du damals überhaupt an die Rolle gekommen? Du warst also ja noch so jung, Anfang 20.
Ja gut, also ich habe bei Otto Meister einen Mofa verkauft. Die Szene hattet ihr vorhin auch mit drin, yeah, mit Thekla Carola Wied. Der hat die Muster gesehen, dann hat er mir angeboten, Teufels Großmutter. Dann kamen die Wicherts, yeah, und dann kam die Blink Kreuzberg und alles bei Otto. Und dann bekam ich die Drehbücher und ich sollte eigentlich erst die Senta spielen. Mhm. Und dann habe ich die Drehbücher gelesen, habe Otto angerufen und gesagt, die Rolle ist zwar größer, aber ich möchte eigentlich lieber die Tochter spielen. Die ist prägnanter und ich finde den Krug so toll, ich möchte gerne seine Tochter spielen. Und dann hat er gesagt, okay, müssen wir mal machen, da war noch jemand anderes im, ja, Gespräch. Auch das ist kein Geheimnis mehr, weil seine richtige Tochter hat das anlässlich dieser RBB-Show für ihn, also zum nachträglich zum posthumen Geburtstag gebracht. Also eigentlich sollte seine Tochter das wirklich spielen, seine Tochter, aber irgendwie war sie dann doch mit der Schauspielschule oder so noch nicht so weit. Und dann bin ich es geworden. Aber weil ich wirklich diese Rolle explizit haben wollte, das war so eine Instinktgeschichte.
Ich meine, der war ja damals schon eine Legende.
Ja, genau.
Hattest du da nicht auch so ein bisschen, weiß nicht, großen Respekt,
ich
Ehrfurcht?
Ich wollte das unbedingt, weil ich den so toll fand, so charismatisch und einfach so, ja.
Und dann hat er dich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen?
Richtig, und hat mir auch ein bisschen Schauspielunterricht gegeben. Ja, ja, er hat mir auch so Tipps gegeben, wo ich immer noch von profitiere.
Also, was für ein Tipp, sag mal was.
Nee.
Das heißt ja, er hätte manchmal auch seinen Kollegen oder Kolleginnen so ein bisschen Post-it-Zettel an die Schulter oder sonst wohin gemacht, damit er die Texte
Das hat er erst später behält. Gemacht. Am Anfang hat er das nicht gemacht. Das hat er erst bei den späteren Staffeln gemacht. Das hat er auch versucht, mir beizubringen. Also das ist ja wie bei der Theaterbühne, wo, ja, man an den Souffleurkasten geht, ja, letzten Endes. Aber das hat mich dann so nervös gemacht, dass ich dann immer nicht wusste, wo klebt jetzt welcher. Also er wollte mir das richtig so beibringen. Aber dann dachte ich mal, man sieht, dass man da hinguckt. Also mein Ding ist es nicht. Und außerdem ist ja der Clou dabei, dass wenn er sich die Zettel abends schreibt, das ist wie bei der Schule, wenn man sich die Spickzettel, absolut, schreibt, man weiß, was auf dem Spicker steht, aber man weiß den Rest nicht. Und insofern, ja.
Na, aber unvergessen, Manfred Krug, hattet ihr noch Kontakt auch nach der Serie?
Also wir haben Fotogeschichten, mhm, gemacht oder wenn ich jetzt wirklich zu seinem Geburtstag interviewt wurde, dann hat er mir einen Brief geschrieben. Mhm. Also er hat mir ein paar Mal einen Brief geschrieben und ich war auch einmal bei ihm zu Hause, aber jetzt nicht so den großen Kontakt. Das war es auch nicht. Aber das war einfach immer stimmig, ja, und wir haben uns aufeinander gefreut. Also ich habe mich zumindest sehr auf ihn gefreut.
Er wirkte auch sehr freudig gerade.
Ja, nee. Und er hat auch immer darauf geachtet, dass ich zur Geltung komme. Und das finde ich eigentlich war sehr gut. Habe ich auch in meiner Biografie, habe ich ja eine Biografie geschrieben, ein Abecedarium. Und der Buchstabe M gehört natürlich Manfred. Und da habe ich das auch so ein bisschen beschrieben, wie er auch bei anderen Schauspielern geachtet hat, dass die gut zur Geltung kommen.
Ja, ein ganz toller charismatischer Mensch, der auch sehr fehlt natürlich in der Branche. Aber das Schöne ist, er kommt quasi wieder.
Ja,
und zwar in dem Film für die ARD, kommende Woche kommt er, Freitag, beste Sendezeit 2015, Kanzlei Liebling Kreuzberg. Ihr lasst ihn quasi noch mal ein bisschen auferstehen,
ja,
oder?
Ja, man kriegt noch mal einen Hauch Manfred, weil seine Stimme kommt und er sein Hauch, also seine Deko, also wir haben ganz viele Elemente von ihm mit eingearbeitet. Also klar, man kann Manfred nicht als Manfred ersetzen, aber wer Manfred wirklich gerne hat, wird auch da ein bisschen auf seine Kosten kommen, weil sein Spirit weht einfach durch die Sendung.
Es ist praktisch ein Fortschreiben der Geschichte,
ja,
spielt im,
richtig,
Heute. Was passiert mit der Kanzlei? Was ist mit dir passiert?
Ja, das bleibt ja mal wieder ein Geheimnis. Sarah hat mal wieder ein Kind irgendwie, ja, in die Welt gesetzt. Wer weiß von wem, muss man dann später auflösen. Und die hat ihr Studium fertig als Anwältin und erbt die Kanzlei.
Die Lieblingsenkelin quasi. Und das ist nicht so ganz einfach.
Meine Tochter.
Zwischen Mutter, genau, und Tochter. Wir, ja, schauen rein.
Heißt das jetzt, er hat ihr seine Kanzlei vererbt?
Nicht so ganz. Ich habe das Recht, dort als Partnerin einzusteigen.
Ich habe extra nichts weggeworfen.
Ach komm, lass mich noch ein bisschen mit dir angeben.
Ich check das nicht. Gestern wolltest du mir das Ganze noch ausreden und heute bin ich deine Trophäe, oder was?
Du bist ganz schön unfair, Lisa.
Man muss sein Herz fragen.
kriegt man manchmal keine passende Antwort, aber immer die richtige. Immer eine, auf die man sich verlassen kann.
Oh, das ist ja richtig berührend. Das ist auch seine Originalstimme. Ist nicht KI oder
nein,
so, sondern
seine Stimme.
Und taucht er öfter so auf, dass er hat praktisch, oh, du, ich glaube, du bist auch gerade ein bisschen angefasst, ne, Roswitha? Ja, das glaube ich. Das ging ja beim Drehen doch bestimmt auch so, oder? Ich meine, da dann in der Szene zu bleiben und erst mal durchatmen.
Hauptsächlich meine Tochter ist damit konfrontiert. Aber es ist einfach, ja. Es ist sein... Er war schon was ganz Besonderes, echt.
Ja, das kommt ja auch rüber. Und ich meine, sonst hättet ihr auch nach all diesen Jahren nicht so ein Comeback jetzt für ihn auch bereitet, im Grunde, mit dem Film, in dem er ja auch nach wie vor eine Rolle spielt, wenn auch nicht die Hauptrolle.
Ja, und ich meine, Liebling Kreuzberg stand ja auch symbolisch für eine gewisse Zeit. Ne? Das war ja, er ist ja Mitte der 80er Jahre rüber. Das Buch Abgehauen von ihm ist sehr lesenswert. Und da hat ja schon die DDR leicht gebröckelt. Da ist ja, sind ja Jurek Becker, Plenzdorf, also alles, was Kulturgut war, ist ja schon nach der Biermann-Affäre, hat sich ja abgeseilt. Und danach ist ja die DDR auch zusammengebrochen. Und dann gab es eine Aufbruchstimmung. Und ich finde, jetzt sind wir mit den Generationen, mit all dem, was sich an Neuerungen ergibt, gibt es ja auch diesen Generationskonflikt, der auch sehr schön in der neuen Folge zur Geltung kommt. Und es gibt wieder eine Aufbruchstimmung. Und es wird genau wie damals der Zuschauer aber positiv entlassen. Mhm. Und ich finde, das ist was ganz Wichtiges, was wir gerade brauchen, dass wir positiv nach so einer Sendung entlassen werden, mit so einer, ja, mit so einem, mit, auch wieder mit einer Aufbruchstimmung.
Im Grunde war das ja auch das Erfolgsgeheimnis von Liebling Kreuzberg. Es war auch was, es hatte immer was Positives. Es waren diese kleineren Fälle und sehr menschlich, sehr gelöst eigentlich, sehr charmant.
Dem kleinen Mann auf die Zunge geschaut. Ja. Und das war natürlich auch Jureks Spezialität. Aber ich finde, der Autor jetzt hat das auch gut getroffen. Ich meine, Jurek zu ersetzen ist sowieso sehr
Jurek
schwer.
Becker, der große Autor.
Jurek Becker, der große Autor. Aber der jetzige Autor hat das auch geschafft, eben den jungen Leuten auf den Mund zu schauen, aber auch der älteren Generation. Jetzt bin ich ja nicht mehr die Tochter, jetzt bin ich ja die Mutter. Also ja, und die Kanzleipartnerin ist ja auch mehr meine Generation. Und dass man so ein bisschen diese Konflikte positiv löst. Und das ist schön.
Ist für dich, glaube ich, auch die erste Mutterrolle, oder? So richtig?
Ich habe so viel gedreht, weiß ich jetzt gar nicht sagen. Kann sein, müsste ich jetzt nachdenken bei der ganzen Liste, Raster. Ja, nee, ich war bei Maike Becker zum Beispiel, 500 Folgen Rote Rosen, hatte ich keine Kinder, Tatort keine Kinder. Aber ich habe so viele andere Sachen noch gedreht.
Also auf jeden Fall ein ganz toller Film und alle Liebling Kreuzberg-Fans können sich freuen. Wie gesagt, Freitag 2015 in der ARD.
Es lohnt sich, guckt rein.
Roswitha, du liebst die Ferne, das Exotische, sonst wärst du wahrscheinlich nicht auf Bali gelandet. Und deshalb werden wir auch dorthin gleich eine Reise machen. Aber weil die Welt viele schöne Ecken hat, lassen wir uns vorab noch von einem der besten Reisefotografen der Welt inspirieren. Lars Kaufmann hat ihn getroffen.
Wenn dieser Baum nicht magisch ausschaut, weiß ich nicht. Ich finde ihn absolut faszinierend, weil der in alle Richtungen auch seine Wurzeln geschlagen hat. Immer wieder toll, was die Natur alles so zu bieten hat. Man muss nur genau hinschauen. Und dann findet man auch so kleine Sachen auf der ganzen Welt.
Und von der ganzen Welt weiß wohl kaum jemand besser zu erzählen als Michael Runkel. Reisefotograf seit mehr als 35 Jahren. Einer der besten 5 weltweit. Traumorte. Verwunschene Städten, fremde Kulturen und majestätische Landschaften.
Was ja in allem dahinter steckt, ist die Neugierde. Und diese Neugierde, die habe ich mir mein ganzes Leben lang beibehalten. Also die ist bis heute so, dass ich immer noch das Interesse habe, wie schaut es da aus, was ist das für eine Kultur, wie sind die Menschen dort. Ich habe so oft schon Dinge erlebt, wo ich gesagt habe, ich habe alles gesehen und dann komme ich wo an und sage, wow, das hat ja das nochmal total getoppt, was ich mir überhaupt vorstellen konnte.
Wie auch bei der Expedition, von der er vor 2 Wochen zurückgekehrt ist, Gletscherhöhlen klettern in Grönland.
Da kam nämlich ein Segelschiff mit Tropensegel. Und das war nämlich vor dem Eisberg, das war perfekt. Und das Spektakuläre war natürlich, das war wirklich gigantisch, das war diese Eishöhle. Ne? Ich war schon ein paar Mal in einem Gletscher drin, aber der war grün. Und er war so unvorstellbar, diese Eismassen direkt über dir drüber. Das ist absolut fantastisch gewesen. Habe ich überhaupt nicht mir vorstellen können. Und dann war ich da und habe gesagt, wow, ich habe wieder was Neues entdeckt, was ich zuvor in der Form eben noch nicht gesehen habe.
Die Schönheiten der Welt und ihre Abgründe. Denn Michael reist auch in Kriegs- und Krisengebiete.
Es gibt Situationen, die sind dann brenzlig, aber ich versuche alles zu tun. Ich habe Familie, ich möchte auch für meine Kinder da sein, dass eben die möglichen Risiken so weit wie möglich vermieden werden. Ich konzentriere mich auch immer nur auf die Schönheit der Erde. Selbst in den Gegenden, wo man sagt, das ist nicht so schön, gibt es immer schöne Erlebnisse, die man haben kann und zeigen, was für eine unglaubliche Vielfalt es auf der Erde gibt und was für einen wunderbaren Planet wir eigentlich haben und wie wichtig es auch ist, dass wir den schützen.
Und schützen heißt für Michael bereisen. Alle 193 Länder, die die Vereinten Nationen anerkennen, hat er gesehen.
Das sind meine drei aktiven Pässe, die ich noch habe. Ich habe auch immer 48 Seitenpässe, weil die sich eben dementsprechend sehr schnell mit allen möglichen Stempeln und ja, Visa-Formularen eben füllen.
Weil der Community der Weltreisenden Landesgrenzen zu ungenau sind, haben sie ihren Planeten in 1301 Region unterteilt. Heißt für Michael, noch 38 weiße Flecken ausradieren.
Es muss halt in den Regionen, wo Krieg ist, muss irgendwann wieder Frieden sein und dann werde ich da hinfahren. Ich gehe davon aus, aber es ist eben, die Welt hat sich in 30 Jahren sehr verändert und die wird sich auch weiterhin verändern. Und von daher schauen wir mal, wann und wie das funktioniert. Ich werde es auf jeden Fall versuchen.
Der nächste weiße Fleck ist im November fällig. Da geht es nach Afrika, in den Tschad.
Wahnsinn, wo der schon überall war. Ne? Und ja, diese Bilder, fantastisch. Wie schön die Welt doch ist.
Und in Regionen aufgeteilt ist statt in Länder. Also ich bin jetzt auch, hab jetzt wieder was dazugelernt.
Ja, Bali weiß ich nicht, ob er schon da war, aber da nimmst du uns ja jetzt mit hin. Wir sind in deinem Zuhause.
Ja, richtig.
Du lebst auf Bali. Ist das so dein täglicher Blick, Strandspaziergang?
Mein täglicher
oder?
Blick ist es nicht. Wir wohnen ein bisschen weiter weg vom Strand. Aber wenn wir mit dem Hund spazieren gehen, ja. Und dann sind die Strände natürlich fällig. Da wirft man dann seinen Tennisball und er galoppiert. Da treffen sich dann auch die anderen Hunde und die anderen Hundebesitzer. Und ab ins Meer. Mein Sohn geht dann mit ihm baden und...
Das ist so ungewöhnlich, Bali. Haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, dass man ausgerechnet dort landet. Aber offensichtlich, ihr habt es ja gemeinsam, du und dein Mann, entdeckt, die Insel, ne, für sich.
Wir haben die Insel entdeckt, als wir da das erste Mal in unserem Honeymoon waren und wollten unbedingt wieder hin. Wie gesagt, wir haben dann den Laden kreiert, um einen Grund zu haben. Und,
Laden kreiert heißt, dein Mann hat Möbel gebaut oder Möbel designt
genau,
und
genau, die wir dann im Container verschifft haben, haben extra einen Laden aufgebaut im Prenzlauer Berg. Und dann wurde es aber irgendwann zu viel, weil er musste in Bali sich um den Nachbau, also um die weiteren Bausachen kümmern. Und ich habe gedreht und dann brauchten wir jemanden für den Laden und dann hat der das sukzessive übernommen. Und dann war aber bei uns klar, wir möchten da eigentlich richtig leben, mal wenn wir alt sind. Und da bauten wir uns schon was auf, mal für später. Und dann kam die Idee, wir machen einen Biergarten. Und als wir den Biergarten angefangen haben, wurde ich dann doch schwanger mit Zwillingen. Dann musste ich wegen der Zwillingsschwangerschaft nach Deutschland zurück, wegen Risiko, weil ich ja nicht die jüngste Mutter war.
Mitte 40 dürfen wir sagen.
Genau. Und, und dann hatten wir es endlich gepackt. Die Kinder waren auf der Welt. Wir haben unsere Sachen gepackt und sind nach Bali und wollten dann eigentlich da bleiben mit Biergarten und allem. Aber dann hat das Schicksal uns einen Strich durch die Rechnung.
Deine Eltern sind krank geworden und du hattest ihnen immer versprochen, du wirst sie pflegen. Nicht ins Heim geben, auf jeden Fall selbst pflegen. Und das hast du auch gemacht, und zwar beide, ne?
Ja, also erst meine Mutter hatte einen Schlaganfall und dann bin ich natürlich mit, wir waren gerade seit 3-4 Wochen auf Bali, dann bin ich natürlich mit den Kindern wieder zurück. Und ich habe aber ganz naiv gedacht, naja, es dauert vielleicht 2 Monate oder so mit Reha und allem. Und dass das dann... wirklich 2 Jahre die Reise in den Tod wurde, das habe ich vorher nicht absehen können. Und dann wollte ich, dass meine Mama wirklich in Frieden gehen kann und habe gesagt, dass ich mich um den Papa kümmere und ihn auch nicht weggebe. Und dann sind es halt noch mal fast 2 Jahre geworden. Und dann waren die Kinder schon in der Kita. Es war auch so ein, also eigentlich ein Witz. Die haben dann in der Kita wirklich, ich habe gesagt, ich komme nur für 3. Achso, dann habe ich für meine Kinder endlich einen Kita-Platz besorgt, als die Mama nicht mehr gelebt hat, weil ich beschlossen hatte, meinen Papa zu pflegen. Und der Arzt hat gesagt, der überlebt das keine 3 Monate. Weil meistens nach so einer langen Ehe geht der Partner nach 3 Monaten. Dann habe ich einen Kita-Platz gesucht für 3 Monate. Dann haben die gesagt, sie machen eine Ausnahme, weil die Warteliste war so lang. Naja, und aus den 3 Monaten sind dann fast 2 Jahre geworden. Also wir haben dann immer verlängert, verlängert, verlängert. Und dann gab es mal eine Situation, da wollte ich zu meinem Mann nach Bali fliegen.
Der blieb auf Bali, während du in Deutschland warst.
Genau, also er hielt das Fähnchen hoch, er pendelte. Also er war dann immer mal für 8 Wochen da. Aber er hat dann da versucht, alles weiter aufrechtzuerhalten. Nur den Biergarten, das ging dann nicht mehr, weil wenn der mal zurückflog, das war nicht mehr machbar. Und dann war das so, jetzt habe ich den Faden verloren, aber das macht
dann
nichts.
Mutter, Vater, Zwillinge, du wolltest eigentlich nur kurz bleiben und dann wurde es doch 2 Jahre Kita.
Genau. Und dann wollte ich meinen Mann besuchen auf Bali und da war gerade so ein Vulkanausbruch auf Lombok. Ja. Und ich hatte die dann abgemeldet von der Kita, habe gesagt, wir sind jetzt mal für 6 Wochen weg, weil ich habe dann jemanden gefunden, weil mein Papa war in der Reha und so, alles gut. Und dann flogen wir immer nicht. Dann kamen die Kinder immer am nächsten Tag immer wieder. Und dann habe ich gesagt, ja, wir kennen deine Nummer schon. Du warst mal hier für 3 Monate. Und du sagst mal, du fliegst morgen. Weil da mussten wir eine Woche warten, bis man wieder fliegen konnte.
Aber irgendwann seid ihr geflogen. Und ja, jetzt lebt ihr da. Wie gefällt es den Kindern, die ihr Kita hier erlebt haben und jetzt praktisch ihr junges
Jugendleben? Ja, das war jetzt auch eine völlig abstruse Geschichte. Meine Kinder kamen in die 5. Klasse und ich weiß nicht, es gibt ja, in Bayern kommt man nach der 4. Klasse ins Gymnasium und bei uns in Brandenburg ja erst nach der 6. Und da habe ich gedacht, okay, 5. Klasse, ich bin auch mit der 5. Klasse ins französische Gymnasium gekommen. Jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, die sollen mal auf eine englischsprachige Schule gehen. Und mein Mann wusste von nichts, der kam wie immer aus Bali und wollte diesmal länger bleiben, auch über Weihnachten und so, kam so richtig mit so einer guten Laune an, setzte den Koffer ab Mitte September und ich habe gesagt, du, wir fliegen in 3 Wochen wieder. Ich habe eine Erlaubnis vom Schulamt. Die Kinder gehen jetzt bis nach Weihnachten in Bali auf eine englischsprachige Schule. Also gut, wir alle nur einen Koffer gepackt, sind runtergeflogen. Tja, dann war ich an dem Punkt, an dem ich 2012 war und habe gedacht, das wollte ich schon mal in meinem Leben haben. Was mache ich eigentlich? Warum will ich überhaupt noch mal zurück? Ja. Und für die Kinder war das auch so schwierig, sich mit dem Englisch da einzugrooven. Das war klar, dass wir, und dann habe ich gedacht, wir bleiben.
Und jetzt seid ihr, wie gesagt, immer noch da und die Kinder auch happy?
Wir waren inzwischen hier und haben noch mal eine Kofferladung voll Zeug geholt.
Aber sag mal so, Alltag auf Bali, ist es sehr international? Sind da viele wie ihr, die von überall in der Welt, vor allem nach diesem Eat, Love, Pray-Film damals mit Julia Roberts?
Ja gut, also Ubud ist sehr überschwemmt durch Eat, Pray and Love.
Also Ubud ist ein kleiner Ort mitten in der Insel?
Mitten da, wo die Reisfelder sind. Es gibt ja die am Strand wohnen, es gibt die bei den Reisfeldern wohnen. Also Ubud ist durch die amerikanischen Filmindustrie wirklich sehr überlaufen. Aber es ist generell ein sehr begehrter Ort und ein Schmelztiegel. Es gibt Tage, da rede ich mit meinem Mann plötzlich Französisch und der guckt mich an und meint nur ja. Oder weil es ist so multikulturell. Wir haben französische Freunde, wir haben von Kanadiern über Australier, über Neuseeländer, über Holländer. Also man spricht ständig sämtliche Sprachen. Und es muss ich wirklich sagen, Indonesien hat ja sich auf die Fahne geschrieben mit seinen 17.000 Inseln. Einheit durch Vielfalt. Und in diesem Land klappt das. Es ist das größte muslimische Land der Welt. Und es leben Buddhisten, Christen, Moslems. Es gibt sogar jüdische Expats. Sie leben alle sehr harmonisch miteinander. Trotz der Bombe, die 2002 war, da hat sich die Bevölkerung nicht spalten lassen. Sie haben dann Sit-ins gemacht. Alle Religionen, alle Menschen zusammen am Strand mit den großen Priestern und haben dafür gesorgt, dass man jetzt nicht ausflippt. Sie haben das der Regierung überlassen, die Täter zu finden, was auch der Fall war, und dann auch für eine Strafe zu sorgen. Also da kann man sich drauf verlassen. Also in Indonesien herrschen Gesetze, die werden eingehalten, aber da das jeder weiß, richtet sich jeder danach und es ist wirklich ein sehr schönes Miteinander-Auskommen.
Also können wir uns in Sachen Diversity und Miteinander, Vielfalt noch ein Beispiel an Bali nehmen.
Ganz viel an der indonesischen.
Du kannst auch gerne deine Kokosnuss die wir extra, damit du dich ein bisschen zu Hause fühlst, für dich besorgt hat.
Ich bin ein bisschen erstaunt, sie ist ein bisschen nackig.
Die ist schön gesagt, aber sonst hat sie ja so
ein Fell. Du frierst nicht. Das Fell hat sie nicht.
Die kommen so hier an, wenn man die tiefgefroren hier kauft.
Weil das Fell hat nur die Kokosnuss, die weiße Milch hat.
Okay.
Und diese Kokosnüsse, die man trinkt, die haben so eine dicke, aber die können die natürlich nicht transportieren. Dann kannst du nur die Hälfte in den
Container kriegen. Dann sage ich mal Prost. Und weil wir gerade schon über die Möbel von deinem Mann gesprochen haben, die er zum Teil auch in Berlin verkauft. Möbel designen, entwerfen, das macht die Frau, die Sabrina Pfeiffer hier bei uns im Norden auf Gut Panka getroffen hat, auch. Und zwar in einer alten, umgebauten Schmiede mit viel Liebe zum Detail.
Das bringt mich unheimlich zur Ruhe. Das, was dann auf einmal entsteht, das macht einen so viel Freude, finde ich.
Gut. Gut Panka in der holsteinischen Schweiz. Jutta Tegen auf dem Weg in ihr Atelier. Die 65-Jährige ist gelernte Rechtsanwalt und Notargehilfin. Ein Zufall brachte sie hierher.
Mein Mann war da ein recht bekannter Trombleu, also Illusionsmaler. Und da hatte er einen Auftrag hier von dem Landgrafen von Hessen bekommen für eine Malerei im Schloss. Und da bin ich einfach aus Neugier mal mitgefahren und bin hier dann hängen geblieben.
Sie gibt ihren Bürojob auf und wendet sich dem Design zu.
Wir haben hier dieses kleine Atelier gegründet mit Tatjana Prinzessin von Hessen, die das auch studiert hat, Möbeldesign. Mein Mann, wie gesagt, Trombleu-Maler, hab das dann von den beiden sehr gut gelernt. Die schwierigen Maltechniken wie Marmorierung oder Fassmalerei oder Vergoldung habe ich mir dann nach und nach angeeignet.
Der erste große Auftrag kommt schnell. Das Hotel auf dem Gut soll komplett eingerichtet werden. Das Design holsteinischer Landhausstil mit einem Hauch Bella Italia.
Die Prinzessin von Hessen ist auch sehr viel in Italien, weil ihre Töchter dort leben und die Vorfahren auch aus dem italienischen Königshaus kommen.
Einmal im Jahr finden auf Gut Panka Jagdgesellschaften statt. So entstand auch die Idee für die Hundebetten. Inzwischen ein Designklassiker für Tierliebhaber.
Wir bemalen die immer nach Wunsch. Also dies zum Beispiel war ein Jäger, der wollte gern ein Wildschwein da rein haben. Und hier ist einmal ganz wild ein Leopard.
Manche Designwünsche sind eine Herausforderung. Ja.
Hier haben wir mal einen Teppich auf den Boden gemalt, richtig mit Beulen, richtig. Also das ist diese Illusionsmalerei. Die Kunden wollten gerne diesen Teppich haben und den gab es nicht mehr und dann haben wir ihn gemalt.
Individuelle Farb- und Stoffberatung bietet sie neben dem Möbeldesigns auch in ihrem Laden auf Gut Panka an.
Die Leute kommen zu uns und sagen, wir haben 80 cm Platz und wir hätten gern ein schönes Bücherbord. Und dann besprechen wir die Form und dann geht es ins Eingemachte.
Und da kommt Tischlermeister Rolf Hoffmann ins Spiel. Eine Bettbestellung muss besprochen werden. Seit mehr als 30 Jahren arbeiten die beiden zusammen.
Da habe ich gedacht, wie so ein kleines Dach da drauf. Und hinten wieder die Oliven.
Ja. Mhm. Markenzeichen.
Vom Chef persönlich gefertigt.
Das ist reine Handarbeit. Das ist nicht nach einer Form, nach einer Schablone gemacht. Also die sind alle einzeln so gedrechselt, nach Augenmaß.
Ruhestand kommt nicht in Frage.
Mein Großvater wurde 96, mein Vater wurde 96. Beide sind praktisch an der Hobelbank umgefallen, waren tot. Naja, und ich habe noch 10 Jahre.
Auch Jutta Tegen denkt noch nicht ans Aufhören. Ihre Designliebe und das Leben auf Gut Panka werden wohl immer eng miteinander verbunden sein.
Das ist hier absolut mein Ruhepol. Ich liebe das einfach, diese Ruhe und diese Natur. Und ich möchte auch nie wieder weg.
Ja, schön, wenn man so einen Herzensort gefunden hat, ne? Und so viel Wunderbar. Leidenschaft und die Handarbeit. Ja. Das macht richtig Freude, da zuzuschauen. Aber du hast ja auch den Norden schon lieben gelernt. Du warst in Lüneburg.
Ich war in Lüneburg für 500 Folgen Rote Rosen. Aber ich fand das jetzt gerade so spannend, wie man sich widerspiegelt. Weil ich war ja Anwaltliebling, ja. Und dann auch Möbeldesign. Und dieses Handwerk gibt es ja auf Bali auch. Also wo noch, das ist ja hier eher selten geworden, dass sowas gedrechselt und mit der Hand hergestellt wird. Und dieses, dass man immer wieder Menschen oder Situationen begegnet, die einen widerspiegeln, ist übrigens auch Thema von meinem Weihnachtsbuch, Enzo und der Weihnachtsmann, als die Welt nicht mehr Klang war. Da geht es auch darum, dass der böse Zauberer sich im Endeffekt in Enzo nachher widerspiegelt. Ich will natürlich jetzt nicht zu viel von dem Buch erzählen, aber in dem Buch sind 3 essentielle Sachen. Es geht um Einsteins Zeittheorie, also was morgen sein wird, heute ist und gestern war, liegt zeitgleich zueinander, die Relativität der Zeit. Dann sind Schwächen manchmal auch Stärken, also wenn man mal sagt, Kinder sind ADHS, dafür haben die auch mehr Mut, sind wendiger und gehen Sachen manchmal anders an. Und was ich aus Bali mitgenommen habe, deshalb erwähne ich dieses Weihnachtsbuch jetzt gerade, ist, dass man wirklich aufpassen muss, man spiegelt sich in den Menschen, denen man begegnet. Also die haben manchmal dasselbe Schicksal oder eben jetzt wie diese Designerin. Ich begegne ihr zwar jetzt, aber ich habe ja nicht gewusst, dass das jetzt in der Sendung kommt und habe so Parallelen zu uns auch wieder
gefunden. Schön.
Und dann ist auch wieder Bali mit eingeflossen bei dem Buch, weil die Schwester nicht mehr lebt. Aber die, wie er von seinen Eltern spricht, die Seele von seiner Schwester ihn begleitet.
Das Besondere finde ich ja, dass du überhaupt schreibst. Du bist zum Schreiben gekommen. Du schreibst ja schon seit, glaube ich, 30 Jahren diese Morning Pages. Also jeden Tag, ja, jeden Morgen drei Seiten einfach rausschreiben, was dir in den Kopf kommt, ins Herz und raus damit. Das ist ja eine kreative.
Und es ist eine Art aktive Meditation auch, ne, dass man Sachen verarbeitet.
Und du bist eben auch zum Buchschreiben gekommen, vielleicht auch in der Zeit, als du eben nicht so viel gedreht hast und jetzt diese
Pause
hattest.
Das war die einzige Chance. Meine Eltern, meine Kinder, ich hatte nur nachts um drei. Ich meine, wer dreht mit mir nachts um drei? Keiner. Also ich, und dann hatte ich halt nur, um kreativ zu sein, eben ein paar Stunden mich dann nachts im Dachboden da eingekauert und habe dann geschrieben.
Ja, und auch ähnlich wie die Dame gerade, die Künstlerin, hast es ja auch autodidaktisch praktisch gelernt, die angeeignete. Und jetzt schreibst du diese wunderbaren Kinderbücher.
Also ich habe schon Schreibseminare dann besucht, um das noch zu perfektionieren. Deshalb ist auch das Abecedarium entstanden, also Blickwinkel, die andere Biografie. Heißt, dass ich zu jedem Buchstaben eine Geschichte aus meinem Leben geschrieben habe. Wie gesagt, M für Manfred. Aber es ist schon aus einem selbst entstanden, wie bei ihr. Also ich finde das ganz toll. Ich würde der Frau gerne mal begegnen.
Ja, also wir verknüpfen euch. Ihr könnt dann miteinander kontakten. Aber ich wollte noch auf Rote Rosen zu sprechen kommen, weil das war, du hast ja gesagt, 500 Folgen auch so ein Herzensprojekt. Du hast wahnsinnig gerne in Lüneburg gelebt.
Ja, super.
Obwohl du auch teilweise nachts um drei, glaube ich, noch Text lernen musstest. Weil das ist ein ziemlich heftiges Pensum, wenn man eine Telenovela spielt. Aber mit Bravour. Und wir haben deine allererste gefunden im Archiv. Hier ist sie.
Nein!
Hallo, Nina.
Maike?
Tja.
Hallo.
Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Als wir uns das letzte Mal sahen, warst du noch anderweitig liiert.
Ja, das stimmt. Vielen Dank. Darf ich vorstellen? Das ist Maike Becker, meine alte Freundin aus Kiel, und das ist Gunther Flickenschild, mein
Verlobter. So viel habe ich eben mitbekommen. Freut mich, Sie kennenzulernen.
Freut mich auch.
Was machst du denn hier? Ich dachte, du lebst im Ausland.
Moment. Erstmal auf euch.
Ach.
Ihr seid schließlich die Hauptpersonen. Glückwunsch.
Danke sehr.
Ja, Prösterchen. 2009 war das, ne?
Es gibt keine Zufälle im Leben. Ich muss das sagen. Ich bin nach Bali geflogen, hatte das Buch im Gepäck von Schawinski, die TV-Falle. Und er schrieb ein riesiges Kapitel über Telenovela. Und eigentlich hat man ja immer noch so mit Telenovela so ein bisschen Berührungsangst als Schauspieler. Ruft meine Agentin an, du bist jetzt gerade auf Bali, könntest du kommen, es ist Casting bei Rote Rosen. Und ich so, jetzt habe ich gerade dieses Buch gelesen, der hat jetzt gerade eine Eloge der Telenovela gewidmet. Habe ich gesagt, ja, okay, ich komme. Wer weiß, ob die mich nehmen. War aber noch skeptisch. So, dann haben die mich tatsächlich genommen, obwohl ich da ganz locker eigentlich hin bin und gar nicht jetzt so abicht war, sondern nur so gedacht habe, mal gucken, ob es ein Schicksalswink war. Und dann habe ich gesagt, ich will nur 100 Folgen, weil ich totalen Schiss hatte vor diesem Pensum. Und dann habe ich eine Woche da gedreht und habe gedacht, lieber Gott, bitte lass es nicht mehr enden. Meine Agentin hat dann gleich auf 250 Folgen. Und als ich dann bei der 230. Folge war, so in dem Dreh, ist mir dann noch die Idee mit dem Vater gekommen. Da hattet ihr auch vorhin eine schöne Szene mit eingespielt. Und dann habe ich das der Redakteurin gesagt und die hat das den Autoren hingelegt. Und dann ist diese, sind noch mal 200, also habe ich 500 Folgen gekriegt.
Du hast
also
eigentlich erst aufgehört, als die Zwillinge kamen, weil da
danach, ja,
musstest genau, du quasi. So, aber das Schöne ist, in dem Fall auch wieder, Zufälle gibt es ja nicht, dass du praktisch das Staffelholz wieder an Anja Franke gegeben hast. Die
mehr oder weniger,
Assistentin damals bei Liebling Kreuzberg. Und die möchte dir gerne was sagen.
Ach, das ist schön.
Hallo, liebe, bezaubernde, wundervolle Roswitha. Ich grüße dich auf diesem Wege und freue mich wie Bolle, dass wir beide uns wiedergefunden haben, nach so vielen Jahren doch irgendwie gleich ticken. Und ich freue mich, dass wir uns treffen demnächst auf unseren schönen Abend, unsere Gespräche. Und ja, es ist verrückt. Du bist vor mir in die Rosen gegangen, die Roten als Gärtnerin. Da bin ich dir gefolgt. Bei Liebling Kreuzberg hatten wir auch viel zu wenig Kontakt und ich empfinde das als ein richtig spätes Geschenk. Du bist meine Zugabe, meine Süße. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Sendung.
Ich habe mit dir telefoniert weil ich ihr gesagt habe, ich muss jetzt auch noch mal zurück nach Bali fliegen, aber eigentlich wollte ich sie jetzt schon treffen. Die hat nichts verraten.
Oh, wie schön, meine Zugabe. Ich finde, das ist ein unglaublich schönes Kompliment.
Das
ist du bist
so
meine Zugabe.
Süß. Das ist einfach, auch für mich ist es toll, dass wir uns wieder begegnen. Und sie hat sich so überhaupt nicht verändert. Und
nee, sie hat immer noch das Freche wie damals.
Genau, und dieses Direkte und dieses auch Positive, das ist so schön. Und ich werde sie ja nachher anrufen und sagen, sag mal, das hättest du mir mal.
Ihr müsst sie vor allem treffen, das sah ja aus wie so, als wäre sie in der Datsche außerhalb von Berlin, in Brandenburg irgendwo. Also sehr schön,
wenn sie jetzt nicht gerade in der Natur. Wir machen das, wenn wir drehen. Ich komme ja, wie gesagt, Mitte Oktober zurück. Und dann wird eine weitere Folge zu Liebling Kreuzberg.
Und sie ist ja auch in dem Film jetzt, den wir kommenden Freitag sehen können.
Genau, sie ist nach wie vor die Assistentin.
Also sehr schön. Morgen, haben wir ja schon gesagt, ist also Herbstanfang und heute schon der Beginn des Münchner Oktoberfests. Diese Herausforderung nimmt unsere Zora dankend an und zaubert Semmelknödel mit Pfifferlingen. Das passt und das schmeckt.
Moin und hallo, wir machen heute Laugenknödel mit einer Pilzrahmsoße. Wir befinden uns noch mitten in der Pilzsaison und ich habe hier jetzt richtig schöne Pfifferlinge für eine Pfifferlingrahmsoße. Aber man kann natürlich auch alle anderen Pilze nehmen, zum Beispiel braune Champignons oder wenn man beim Sammeln im Wald richtig Glück hat, Steinpilze oder wenn man sich natürlich auf dem Markt oder so mal richtig was gönnen will. Die sind ein bisschen teurer, aber sehr, sehr lecker und fein aromatisch. Wir fangen jetzt aber erstmal an mit unseren Knödel. Die Brezeln sind jetzt einen Tag alt. Man kann natürlich auch eine Laugenstange nehmen, Laugenknoten oder man kann natürlich auch herkömmliche Semmeln nehmen. Aber ich finde, mit Lauge bekommt das einfach nochmal so einen richtig leckeren Geschmack. Und jetzt habe ich hier lauwarme, gesalzene Milch. Und das muss jetzt erstmal ein bisschen durchziehen und in der Zwischenzeit schmelzen wir hier schon mal ein paar Zwiebeln und können noch ein bisschen Petersilie schneiden. Die gehackte Petersilie und die Zwiebelchen kommen jetzt hier zu unseren eingeweichten Laugenstückchen. Zwei Eier gehen noch dazu. Eine Prise Muskat. Und jetzt wird das Ganze vermengt und zwar mit den Händen. Wichtig ist, dass man nicht eine komplette Matschepampe hat, sondern da können ruhig noch ein paar Brezelstückchen drin sein, die man auch richtig schön erkennen kann, damit unsere Klößchen nachher richtig schön fluffig sind. So sieht er für mich aus, der perfekte Knödel. Und wichtig ist, dass man sich die Hände feucht macht, dann bekommt man nämlich eine schöne glatte Oberfläche und der geht da jetzt auch noch rein und wir machen weiter mit unserer Soße. Pfifferlinge sind sehr spezielle Pilze, weil sie hier unten diese feinen kleinen Lamellen haben und da sammelt sich in der Regel immer recht viel Waldboden an. Man sollte allerdings trotzdem vermeiden, Pfifferlinge in Wasser zu waschen, denn Pilze bestehen ja zu einem Großteil schon aus Wasser und sonst werden die so lätschig und wabbelig und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Und ich gehe jetzt so weit, diese Pfifferlinge ohne Öl in einer sehr heißen Pfanne anzubraten, damit sie wirklich die ganze Flüssigkeit und somit den ganzen Geschmack behalten. Man merkt so richtig, dieses ganze kräftige Aroma verteilt sich in der Küche. Jetzt geben wir noch etwas fetten Speck hinzu. Ein paar Zwiebelwürfelchen. Und Knoblauch. Wir bestäuben das Ganze jetzt mit ein bisschen Mehl, dass wir von Anfang an schon etwas Bindung in unserer Soße haben. Und jetzt kommt da ein Schluck Weißwein dazu. Hui, kleine Dampfsauna hier. Und jetzt füllen wir das mit Sahne auf. Etwas Pfeffer. Und fertig ist unser Pfifferlingrahmen. Wir können anrichten. Meine Tipps für heute. Die Knödel kann man noch einmal richtig schön in Buttergold ausbacken. Das gibt noch mal richtig Aroma. Man kann sich sehr schön einen Probeknödel machen, um zu gucken, ob die Masse hält. Und beim Kauf der Pilze sollte man unbedingt darauf achten, dass sie trocken sind. Und Pfifferlinge kann man richtig gut ohne Öl anbraten. Weil mir das Gericht so noch nicht deftig genug war, habe ich es noch mit ein bisschen Bergkäse verfeinert und ich freue mich sehr, das jetzt zu probieren. Ich hoffe, ihr macht es nach. Ich garantiere euch, das schmeckt auf jeden Fall. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mmh. So lecker.
Hast du mir da auf jeden Fall nachgemacht. Sieht super aus. Fantastisch.
Ich muss auch schon, diesen Fernseher,
du guckst da schon
genau,
hin.
Ich hoffe jetzt so, dass mein Mann das nicht sieht. Der ist Bayer und dann will ja, dass ich ihm das nachkoche.
Ja, du kannst das Rezept jederzeit bei uns auch auf der Website genau abrufen. Gut,
weil wenn der jetzt den Link kriegt und das morgen sich anguckt, hier, dann will er, dass ich das auch mache.
Vor allem hier ist übrigens dein Mann, ne?
Ja, genau.
Toll.
Genau.
Wo habt ihr euch kennengelernt?
Beim Drehen.
Wie es so sein soll.
Vom
ne?
Alten.
Ja, herrlich. Was isst man auf Bali? Oder ich meine, da ist ein Essen ja wahrscheinlich kein Semmelknödel, sowas gibt es da nicht.
Es gibt sogar.
Ja, in eurem Biergarten wahrscheinlich, den ihr
aufgemacht habt. Es gibt ja leider nicht mehr den Biergarten. Ja. Aber es gibt eben schon einen, der Konsul ist ein Metzger, ein Deutscher, der eben auch Haxen und solche Sachen macht. Also es gibt schon, es gibt sowieso alles. Es gibt die besten Italiener, die man sich vorstellen kann. Franzosen, es gibt Marokko, es gibt einfach alles. Es ist so ein Schmelztiegel der Kulturen geworden. Und das macht ja diese positive Stimmung da.
Ich habe gerade so bei mir gedacht, da muss ich viel verändert haben. Als ich da mit dem Rucksack 1987 war, haben wir vor allem Gado-Gado gegessen.
Ach ja,
Reis mit Erdnusssoße.
Ja, genau. Nee, es hat sich wahnsinnig verändert. Also ich meine, ich kenne es ja nun schon seit 98 und ich muss auch sagen, und dann war ja eine lange Pause, dass ich nicht auf Bali war und das hat sich wahnsinnig verändert. Man kriegt sogar Schwarzbrot. Das Einzige, was man nicht kriegt, ist Quark. Da habe ich noch nicht die Quelle gefunden und ich liebe Quark. Aber man kriegt wirklich Schinken, man kriegt Parmaschinken, man kriegt alles, Serrano-Schinken, man kriegt alles.
Du machst hier so Lust auf Bali. Also ich glaube, das werden so einige, wenn es möglich ist, ausprobieren irgendwann mal. Wann geht's zurück für dich?
Also jetzt geht's erstmal zwischendrin zurück nächste Woche, weil mein Mann nach Bayern und auch natürlich auf Oktoberfest, ist ja klar, lässt er sich ja nicht nehmen, so ganz nebenbei. Aber er hat was zu tun und dann, wenn er zurückkommt, dann fangen die Dreharbeiten zu Liebling Kreuzberg an und dann bin ich nochmal hier, mache wahrscheinlich auch noch Lesungen in Grünheide und in Erkner und so.
Roswitha, ich habe das Gefühl, du hast so viel Energie auf dieser Insel gekriegt, das reicht gar nicht für eine Sendung. Du musst wiederkommen.
Ich komme wieder,
Bitte, also und wir sagen es nochmal, Freitag 2015, Kanzlei Liebling Kreuzberg. Schön, dass du hier warst, komm gut zurück und komm gut wieder und morgen kommt der großartige auch eine Legende, wie Manfred Krug, Reinhold Messner, Bergsteiger-Legende. Freuen wir uns sehr, hat auch eine Biografie und 80. Geburtstag. Tschüss. Geht weiter mit Ihrem Landesprogramm.
Ciao.